Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind auf der K5 in Berlin und ich habe die ungeheure Ehre, mit Florian Heinemann zu reden. Er ist Founding Partner Project A. Flo, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Für diejenigen, die nicht wissen, wer du bist, es gibt so unbedeutende Unternehmen wie beispielsweise Zalando und Trade Republic, an deren Entstehung du nicht ganz unbeteiligt warst. Sag mal ganz kurz, wie bist du darauf gekommen zu sagen, yo, das ist interessant?
Ja, also ich bin ehrlicherweise so in dieser ersten, ich bin nicht ganz so alt wie du, haben wir gerade festgestellt, aber auch schon ein bisschen älter. Ich bin so in dieser ersten Gründerwelle 99, da gab es auch schon mal eine Gründerwelle hier in Deutschland, 98, 99. Da bin ich hier reingerutscht in diesem Bereich, war 23 direkt nach der Hochschule und habe einen Marktplatz für antiquarische und gebrauchte Bücher mitgebündelt. Was eine Nische war, aber im Nachhinein gar nicht so eine bescheuerte Idee, muss man sagen. Das hieß damals Just Books, das ist dann übernommen worden von einer kanadischen Plattform, die hießen ABE Books. Und wir hatten dann so 25% an diesem Unternehmen, ABE Books, und das ist dann an Amazon verkauft worden. Und bis heute gehört das eben zu Amazon, ist da natürlich, keine Ahnung, Division Number 37, ja, das interessiert dann nicht so richtig, aber ist natürlich im Abstand der Marktführer für antiquarische und gebrauchte Bücher. Und man konnte natürlich eine Menge lernen. Also ich habe da eben
Buster-SEO gelernt. Sagt dir Hammonds Buchhandlung, Hammonds Kringli-Buchhandlung was?
Ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her, aber ich...
Nee, das ist 25 Jahre her. Ja. Und zwar ist das Bergmann-Kiez, da habe ich gewohnt. Und die waren dort und das war eine der ersten Buchhandlungen, die noch in den 90ern drin war. Mhm. Und eine Freundin wollte ich damals in den 90ern davon überzeugen, dass sie ein Antiquariat aufmacht im als Plattform im Internet. Aber die hat gesagt, oh Gott, was ist denn das? Deswegen hast du das gemacht.
Nee, aber das bietet sich, hat sich natürlich super angeboten. Es gab ja was, das zentrale Verzeichnis antiquarischer Bücher, ZVB, das kennen auch sehr viele. Und das ist dann irgendwann auch von ABE Books übernommen worden. Naja, das war so mein Einstieg und dann habe ich... verschiedene andere Sachen danach auch noch unternehmerisch gemacht und bin dann zu Rocket 2007, als das losging, habe mich dahin sehr stark mit dem Zalando gekümmert, angefangen die ersten Business Angel Investments zu machen. Das hat dann auch zum Teil ganz gut funktioniert und dann dachte ich, wäre ein guter Investment. So, und dann bin ich quasi einmal so falsch geleitet worden und dann haben wir vor auch jetzt wieder schon 14 Jahren Project A gegründet, also als klassischen VC-Fonds mit einem operativen Support-Team noch drumherum. Aber also ich habe dementsprechend nie einen ehrlichen Job gehabt bei irgendwie so einer normalen Firma, sondern bin wirklich so direkt nach der Hochschule erst in die Startup-Szene und dann irgendwann in die Investoren-Szene abgedriftet. Ja, und das jetzt im 25. Jahr habe ich das. Na, noch länger. 26.
Genau. Danke, dass du was fürs Thema Kundenbindung gemacht hast, indem du Markus Wibben unterstützt hast und auch entdeckt hast, dass der einiges auf dem Kasten hat. Und das hat ja auch wunderbar geklappt. Mhm. Bin ich auch sehr, sehr froh. Aber jetzt sind wir beim Thema KI. Das heißt so, uns bewegt, wie viele, das Thema, wo geht das hin und wo führt das alles hin? Bevor wir aber dazu kommen, sind wir hier auf der Handelskongress. Mhm. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt 10 Gespräche geführt und da hatte ich einmal die Chance gehabt, jemandem meinen schönen vorbereiteten Zettel zu geben und zu sagen, guck mal drüber, ist da irgendwas drüber, wo du sagst, dazu muss ich aber der Welt was sagen, weil das ist völlig falsch verstanden oder ist unterbewertet oder ist sonst irgendwas. Und für die Hörerinnen und Hörer unter euch, ich zeige hier gerade die aktuellen Buzzwords rund um das Thema Online-Handel, Handel und so weiter.
Ja, ich glaube, da kann man überall eine Menge zu sagen. Ne? Was ich spannend finde, ist B2B-Commerce. Ne?
Damit begann mein Tag heute und damit wird er enden, aber das war schon ganz interessant und das finde ich jetzt mal ganz deine Einschätzung. Warum ist das das große Ding?
Ja, weil sozusagen der B2B oder wenn man alle B2B-Märkte zusammennimmt, das ja ein Vielfaches ist dessen, was wir im B2C-Bereich so bewegen und du eben im B2B-Bereich, egal was du dir anschaust, teilweise noch Fax, Papier, sonstige Art von Bestellungen hast. Ne? Also da ist, glaube ich, noch wahnsinnig viel in den Abläufen, um einfach Handel zwischen quasi Geschäftskunden zu verbessern. Ne? Und klar, da gibt's auch schon eine ganze Menge. Aber ich denke, wenn man sozusagen den Sophistizierungsgrad dort sieht, auch die verschiedenen Bauer in die Welt verkaufen, wie auch der Vertrieb sozusagen dann in Richtung E-Com, also jetzt auch E-Procurement, ne, ist ja dann auch sozusagen so ein Unterbereich davon. Ich glaube, da spielt noch ein wahnsinniges Potenzial. Und das haben viele nicht so auf dem Schirm, weil es natürlich für viele Menschen nicht so in ihrem täglichen Alltag drin ist. Also wir Menschen schauen uns ja mal gerne die Dinge an, die uns nah sind. Und B2B-Commerce hat natürlich mit der Lebensrealität der allermeisten Menschen jetzt nicht so viel zu tun. Aber wie gesagt, die Ausbildung.
Hast du in diese Richtung schon irgendwas gemacht? Bist du schon aktiv geworden? Ja. Kannst du irgendwas sagen dazu?
Also, wir sind ja bei Spryker investiert, die sich ja sehr stark in Richtung B2B-Commerce sozusagen auch spezialisiert haben, also dafür dann die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Wir sind bei einer Reihe von B2B-Marktplätzen mit beteiligt, ne? Also im Construction-Bereich. Wir haben uns gerade beteiligt an einer Firma vor anderthalb, zwei Jahren, Metaikel heißen die, ne? Nehmen quasi Altmetall aus Produktion, zerlegen das wieder in die Bestandteile, also die Einzelmetallkomponenten, und sorgen dann dafür, dass diese Komponenten dann zu den Firmen kommen, die damit sozusagen was anfangen können. Das hat also nicht nur eine Nachhaltigkeitskomponente, also du hast ja bei jeder Art von Produktionsprozess wahnsinnig viel Ausschuss, und diesen Ausschuss wieder zu verwerten hat eine Nachhaltigkeitskomponente, es ist aber auch dadurch wird der Ausschuss zum Profit Center für den produzierenden Betrieb. Und gleichzeitig freuen sich sozusagen die abnehmenden Betriebe, weil sie vergleichsweise günstig neues Material bekommen, ne? Und ist natürlich auch aus Resilienzgesichtspunkten. Also wenn du sagst, ne, jetzt gewisse Metalle oder gewisse Stoffe gibt's ja dann nur in bestimmten Geografien. Und mit dem, was gerade in der Welt los ist, ist auch klar, dass man sozusagen die Rohstoffe, die man hat, idealerweise möglichst dann auch wiederverwenden sollte. Und klar, das ist jetzt nicht your straightforward e-commerce experience, ne? Dazwischen ist dann sozusagen geht es darum, das Metall dann wieder in Einzelbestandteile zu zerlegen. Das ist physisch. Ne? Also früher hätte man auch gesagt so, oh, ich versuche ja möglichst asset light und möglichst ohne die physische Welt mich im VC-Bereich zu etablieren. Und das hat sich schon ein Stück weit geändert, ne? Muss man sagen, dass man eben bereit ist, Komplexität, die ja da durchaus vorherrscht, auch nochmal anders als im B2C-Bereich und auch sozusagen Wechsel zwischen Sphären. Also du hast häufig Vertriebsmannschaften, die zusammenarbeiten müssen mit so einem System und so weiter. Also du hast relativ viele Brüche, dass in der Komplexität auch eine gewisse Verteidigbarkeit liegt, wenn man sie denn eben meistert. Also insofern, da sind wir sehr offen. Also Lieferung finde ich ganz spannend, ne, weil man ja so vor ein paar Jahren dachte man so, oh, ist alles Same-Day-Commerce, da geht's irgendwie hin. Ne? Und wo man jetzt auf einmal merkt, also Same-Day oder sehr Quick-Delivery ist vielleicht für die allermeisten Sortimente gar nicht erforderlich. Man braucht eher eine zuverlässige Lieferung, eine flexiblere Lieferung. Und gar nicht unbedingt same day, weil das treibt nur die Kosten nach oben, ohne dass es jetzt einen wirklichen Kundennutzen hätte. Es gibt sicherlich Ausnahmen, aber ich nenn's eher sozusagen mal eine more conscious form of delivery, ne? Also einfach besser zu verstehen. So, das finde ich eigentlich sehr spannend, was da passiert. Thema Kundenbindung, ne? Ist natürlich auch wahnsinnig spannend. Sozusagen, was passiert in der zunehmenden Welt der Plattformisierung? Ne, wie einfach ist es für mich eigentlich dann noch als Marke oder auch als Händler, der vielleicht mittelgroß ist in einem bestimmten Sortiment? Wie leicht ist es für mich eigentlich noch, Kundenbindung zu betreiben? Wie schaffe ich das als Marke, die vielleicht nicht unbedingt wahnsinnig differenziert ist? Ist es realistisch? Sozusagen, ne?
Lass uns da mal kurz innehalten beim Thema Kundenbindung. Als Hersteller eines Produkts, was jetzt nicht unbedingt FMCG ist, sondern ein Produkt, wo ich mir schon noch mal kurz überlege, will ich das wirklich, ist das das Richtige? Früher vielleicht eine Google-Suche, was heißt früher? Also ich bin jetzt auch in Gedanken schon weiter. Also
was ja immer noch 90% ist.
Genau, also das normale Google-Suche oder ChatGPT-Suche, was auch immer, noch ein bisschen Nachfrage und mich schon ein bisschen drum kümmere, welches Produkt. Worauf kommt es da an? Das ist jetzt eine ganz offene Frage. Worauf kommt es da an, wenn ich nachhaltig, ich bin familiengeführt, ich denke nicht in zwei Jahreszyklen, nachhaltig Kundenbindung erzeugen möchte?
Ja, ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, was für eine Art von Produkt ich habe. Wenn ich jetzt das Glück habe, ich sage jetzt mal, ich bin Sunday Natural, ne, und habe eben das Glück in einer Kategorie oder vielleicht auch den strategischen Überlegungen dahinter gehabt, dass ich in einem Bereich unterwegs bin, wo, sag mal, die natürliche Kauffrequenz recht hoch ist. Da kann ich sicherlich noch eher traditionell über Kundenbindung nachdenken, ne, und sagen, ich habe ein Produkt, das kaufen Menschen alle 2 Monate oder jeden Monat, weil sie es täglich nutzen. Und wenn ich da Preis-Leistungssieger bin, dann habe ich sicherlich mit gewissen Anstößen und vielleicht mal dem einen Reaktivierungsansatz eine gute Chance, ne, zu einer zufriedenstellenden Kundenbindung zu kommen. Ich glaube, die Schwierigkeit ist dann eher bei, die meisten Unternehmen bieten ja nicht Produkte an, die man alle jeden Monat kauft. Da muss ich mir dann, glaube ich, eher dazu Gedanken machen, kann ich noch Servicepakete, Beratungspakete oder irgendwelche anderen arrondierenden Produkte drumherum stricken, ne? Also sich Peloton, ne? Das ist jetzt kein Erfolgscase, aber aktuell, aber ich glaube, die Systematik ist trotzdem spannend, wo ich sage, ich verkaufe eigentlich so ein Jagometer, ja, so, das ist ja eigentlich ein Einmalkauf, idealerweise. Und danach war es das, ne? Und die schaffen es dann eben über letztendlich die Zurverfügungstellung eines Bildschirms und darauf dann Content, dass ich eben eine Kundenbindung habe, die dann auch noch verbunden ist mit einem Recurring Revenue in Form eines Abos. Ne? Und das sehen wir ja bei einigen Sachen, was ich jetzt Eight Sleep, finde ich auch ein super Beispiel. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist so the hottest shit im Silicon Valley, was deine Schlafqualität verbessert, indem es sozusagen dein Bett immer wohltemperiert und auch natürlich sämtlich in einer Vitalströme misst und so weiter, eine Umgebung schafft. So sagt man normalerweise, kauft man einmal so ein Ding, ne? Und dann war's das. Aber die verkaufen ja sozusagen Dauer, also jeder Silicon Valley VC hat das, um auch Roger Federer und so weiter, ja, weil es eben dazu führt, dass sein Sleep Score auf irgendwelchen Garmins und so weiter sich auf wundersame Weise verbessert und die da brauchst du im Prinzip natürlich die Intelligenz, dass sich das Ding kontinuierlich an dein Schlafverhalten anpasst und so weiter. Und das verkaufen sie dir auch als Ammo. Ne? So, das heißt also selbst jetzt ein, ich nenne es jetzt mal Bed on Steroids, ne, was ja normalerweise auch eher ein Einmalkauf wird, wird in durch zusätzliche Leistungen drumherum, schafft man dann sozusagen eine Kundenbindung zu erzeugen. Und nachdem ich jetzt ein sündhaft teures Bett, also ein Ding kostet irgendwie 5.000-6.000 Euro, das ist auch nicht nur das Bett, das ist die Auflage auf dem Bett. Ja. Also, die wird dann sozusagen schlau, aber sie schaffen es dann sozusagen darüber dann, obwohl du schon ein sündhaft teures Bett gekauft hast, dann nochmal ein sündhaft teures Abo hinterher zu schieben, weil du sagst, jetzt habe ich ja schon dieses Bett da für Tausende von Euro gekauft, oder diese Bettauflage, die intelligent ist, und dann jetzt will ich natürlich auch die Intelligenz nutzen, dann komm, dann mache ich auch nochmal ein paar hundert Euro pro Jahr Auto. Also, das ist nämlich so Beispiel, wo man sagt, eigentlich klassische Einmalkaufprodukte. Andere Alternative ist natürlich so, indem ich es halt schaffe, eine Marke so aufzuladen. Ne? Also jetzt, was ich, das ganze Louis Vuitton-Universum, ne, wäre da ja ein Klassiker, die schaffen, Kundenbindungen durch Markenbegehrtheit letztendlich zu erzeugen. Aber das ist vermutlich nur den wenigsten unter uns vergönnt, als Markenhersteller diesen Bereich zu erreichen, und bedarf natürlich auch kontinuierlicher Markenpflege. Ne? Also insofern aber ja.
An der Stelle ganz kurz, es gab in unserer Zeit, in der Zeit des E-Commerce, immer diese starke Fokussierung auf Performance-Marketing und auch Wettbewerbsvorteile, wenn ich das super beherrsche. Und da wurde das Branding so ein bisschen, also die Markenaufbau, Markenführung vernachlässigt. Und es gibt auch Beispiele von Unternehmen, die das Branding wiederentdeckt haben und gesagt haben, damit kann ich ja, hier habe ich im Upper Funnel einen viel größeren Hebel. Wie bewertest du diesen Pol?
Ich glaube, das ist grundsätzlich schon richtig, ne? Die Frage ist nur, wie gestaltet man den Upper Funnel? So, und also, oder wie, was ist sozusagen auch mein Markenansatz? Ne? Und ich glaube, das Missverständnis, aber ich nehme viele der traditionellen Markenhersteller so wahr, dass sie sagen, ne, also die reden auch von einem Investment in ihre Marke, ja, wenn sie eigentlich von Kommunikationsmaßnahmen sprechen.
Ja.
So, und da würde ich jetzt sagen, das wäre für mich kein Invest. Also ja, das ist auch ein Investment in eine Marke. Aber ich glaube, was natürlich gerade auch so diese Dinge auszeichnet, von denen ich ja gerade so ein Stück weit gesprochen habe, Louis Vuitton wäre jetzt mal außen vor, ne? Aber die schaffen es ja sozusagen wirklich in bessere Produkte zu investieren, wie auch wirklich einen überlegenen Kundennutzen zu versprechen. Ne? Und ich glaube, viele FMCGler, die geben halt 1-2% ihres Umsatzes für F&E aus, ne? Wo du schon sehen kannst, das ist kein produktfokussiertes Markenunternehmen, sondern es ist eigentlich nur ein kommunikationsorientiertes Markenunternehmen. Und meine These ist, kommunikationsorientierte Markenunternehmen haben einen deutlich schwereren Stand, ne, in Zukunft, sondern eigentlich wäre für mich eine konsequente Markenführung ist im Prinzip, wir reden im VC Bullshit Bingo Deutsch auch von sogenannten Product-led Growth. Ja, das heißt, du sagst, mein Produkt ist eigentlich das, was quasi mein Wachstum treibt und auch Zentrum meines Marketings ist. Ne? Also ist ja auch, da haben wir ja auch schon an der Uni, ne, die vier P's. Eins davon ist ja Produkt, ne? Und das heißt eben nicht einen medialen Aufbau meines Produkts. Das kann auch eine Komponente sein, aber ein Zentrum muss eigentlich stehen, was zeigt wo das Produkt aus, was generiert auch Kundennutzen, der sozusagen dem Kunden in Erinnerung bleibt. Oder Google ist ja ein super Beispiel, ne? Die haben ja wenig, am Anfang wenig Marketing gemacht, sondern die Produktnutzung, die hat im Prinzip eine Experience erzeugt, die dann beim Kunden ein Markenbild erzeugt hat. Okay. Ne? Und wenn man das hat, ist es ja eine viel natürlichere Art der Markenbildung, auch eine viel nachhaltigere Art der Markenbildung, als zu sagen, ich versuche dem Konsumenten mit einem schlecht gemachten Werbespot irgendeinen Eindruck durch Werbepenetranz zu erzeugen. Und ich glaube, das für sich klar zu haben, wo bin ich eigentlich? Spiele ich eigentlich produktorientiert oder spiele ich kommunikationsorientiert? Und das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile des Internets, ne? Dass sozusagen die kommunikationsagierenden Spieler oder Fokussierten, dass die regelmäßig entlarvt werden, ne? Als ja, sozusagen
ganz genau.
Luftpumpen der Kommunikation.
Ich habe dich gerade beobachtet, wie du hier zu mir kamst, und dann hast du bei Carsten Weißkopf noch mal kurz Hallo gesagt von Börlind. Und kennst du die ganze Geschichte von Annemarie Lindner? So, Annemarie Lindner mit ihrer Idee, mit ihrem Ideal von pack mir nicht irgendwas auf die Haut, was ich nicht essen kann. Und da ist Purpose, ohne dass jemals der Begriff Purpose genannt wurde, also der Markenkern sozusagen, das ganz Entscheidende.
Und Milena ist auch so ein Beispiel.
Ja.
Ne? Also wo du sagst, so, also
ja, da ist auch gerade eine interessante Person hingegangen, die durchaus auch schon Großes geleistet hat. Ja. Bin ich auch gespannt.
Und du hast auch schon mal Marken vermarktet hat, wo die jetzt eher auf der Kommunikationsschiene waren, ne? So, das geht schon auch. Aber ich glaube, der Weg geht ganz klar Richtung produktfokussierte Marken oder wirklich ja, ein Nutzenversprechen. Und ich glaube, da zu investieren, das macht aus meiner Sicht sehr viel Sinn.
So, jetzt müssen wir zu unserem Lieblingsthema KI kommen. Das heißt, was ist deine Einschätzung? Was ist aktuell der Stand? Oder andersrum gefragt, welche Unternehmen sind in deinem Fokus die KI im Marketing? Ich meine jetzt wirklich KI im Marketing, weil unsere Leser sind Marketingmanager und unsere Leserinnen einsetzen und da vorbildlich sind, aus deiner Erfahrung.
Ja, du weißt ja, ich bin nicht mehr ganz so nah dran am Kommunikations, sozusagen, wie B2C, ne? Aber ich kann dir jetzt nur sagen, wie unsere, sozusagen, Portfoliounternehmen, also ich bin bei einem Trading Public oder so, da bin ich jetzt recht nah dran. So, und letztendlich und ich glaube, Marketing würde ich auch eher breit fassen, ne? Also die guten Unternehmen dort, haben sehr, sehr viel jetzt mittlerweile der Werbemittelerstellung. Machen die mit KI. Das heißt, sehr viel auch der sämtlichen Contents, die verwendet werden. Und das ist schon cool, ne, weil so ein bisschen so diese Cambridge Analytica Fiktion, Vision, was auch immer. Ne? Also ich habe ganz kleinteilige Kundensegmente, die ich auch dynamisch erzeuge, gegebenenfalls, und habe Content, der dazu passt. Ne? Und das nicht von irgendwelchen Menschen kleinteilig generiert, die irgendwo rumsitzen, sondern ich mache es im Prinzip, indem ich Generative AI nutze, um quasi jedes einzelne Kundensegment ganz kleinteilig, diese Vision, die lässt sich jetzt ja wirklich skalierbar realisieren, ne, in allen möglichen Sprachen. Da, so, und ich glaube, die guten Unternehmen haben das in diesem Bereich ganz klar auf der Schiene, ganz klar natürlich auch im ganzen Bereich Recommendation, Beratung und so weiter, also sozusagen arrondierende Bereiche, auch da, ne, das geht ja auch in Richtung Agentic, ne, also kann dich hier ein Agent quasi beraten, bis hin zu kann der dich dann eben auch entsprechend für dich kaufen, also gewisse Dinge einfach für dich ausführen, ohne dass du das musst. Da sehen wir auch schon erste sehr schöne Ansätze. Ich finde der ganze Bereich Customer Service, ne, der ja auch Teil des Marketings ist, letztendlich, ja. Da muss man immer so ein bisschen gucken, ne? Also sozusagen, ich finde, wo da, glaube ich, wahnsinnig viel Potenzial steckt, und da bin ich sehr gespannt, wer das gut hinkriegen wird, ist Ja, man kann sehr viel automatisieren und man kann auch mit KI viele Tickets oder viele Vorfälle lösen. Aber ich glaube, wo es aktuell noch so ein bisschen hakt, ist dieser Übergang, ne, zwischen, und da glaube ich, steckt die Zukunft des Customer Service und auch des sozusagen Outbound Callcenter Marketings und so weiter. Diese Übergänge und auch Inbound, die Übergänge hinzukriegen zwischen, kann ich eigentlich an Kunden automatisiert helfen? Und wenn nicht, ne, also dass er nicht im Death of KI Spiral irgendwie steckt, sondern dass ich dem im Prinzip, dass ich erkenne, der Nutzer kommt ja gar nicht weiter, also verbinde ich ihn mit einem echten Menschen, der aber auch schon den Vorfall kennt und so weiter. Also ich glaube so dieses, ne, weil gerade so ein bisschen alle wollen alles automatisieren, das ist auch grundsätzlich schon mal nicht schlecht.
Routen in die richtige Richtung
aber
bringen.
Das, genau. Und ich glaube, das kontextsensitiv proaktiv zu entscheiden. Ich glaube, da habe ich auch nochmal eine echte Chance, die Kunden positiv zu überraschen, ne, indem ich sage, ja, der Thorsten, der ist jetzt hier seit 8 Minuten hier drin. Der kommt nicht weiter. Ich kann an verschiedenen Signalen erkennen, der ist gespesst, ne? So, und jetzt verbinde ich ihn aktiv und nicht, nachdem ich ihm im Prinzip links unten einen versteckten Button in der unteren Hälfte des Impressums, wo er dann auch mal mit einem Menschen sprechen kann, sondern ich erkenne, der ist ein Problem. Ich weiß, der hat eigentlich einen guten Kundenwert. Der hat jetzt hier schon 20 Mal was gemacht und jetzt hat er das erste Mal ein Problem. Den muss ich prioritär bedienen, ne? Und wir sehen es auch bei Trade Republic, da hast du dann eben natürlich so Themen wie, da will jemand seine Steuerbescheinigung haben, ne? Oder der kommt aus irgendeinem Grund nicht an sein Geld, weil er irgendein Geldwäschedokument nicht ausgefüllt hat, dann muss ich einem Menschen schnell helfen. Ne? Also, und ich glaube, damit kontextsensitiv umzugehen, das ist ein großes Potenzial.
Und dann wiederum auch diese Daten auszuwerten, wenn dann ein Dialog zustande kommt, auszuwerten, damit ich das wiederum an Marketing geben kann für Produktentwicklung.
Absolut. Und ich glaube, dieser Analyseteil, das ist auch etwas, wo es wir schon sehr schön, also wo wir auch schon sehr aktiv als Investor sind, zu sagen, wie kann ich schlau Reportings über die Zeit miteinander vergleichen, ne? Oder auch Marketingkampagnen da einfach auszuwerten, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Ne? Also das ist, das hängt dann in der Vergangenheit hing, das ja immer noch sehr stark von der Qualität und der Zugangsmöglichkeit des Betrachters ab, dass der die richtigen Schlüsse zieht. Und ich glaube, das kann man natürlich, diese Betrachterabhängigkeit, die kann man in der Analyse und in der Insight-Generierung, die kann man natürlich auch nochmal ein Stück weit reduzieren. Das ist eigentlich auch nochmal spannend an dem ganzen KI-Bereich, ne? Weil was auch wieder eine Marketing-Komponente natürlich hat. Also insofern, ich glaube, es gibt vielfältigste Möglichkeiten und ich glaube, da, wie wir früher sozusagen, haben wir gesagt, okay, du brauchst eigentlich einen IT-Beauftragten fürs Marketing, der den Marketingmenschen hilft, die Möglichkeiten sozusagen der Programmierung im Marketing zu nutzen. Dann hatten wir auch eigentlich immer eine Art Datenbeauftragten dort, ne, der eben genau dabei geholfen hat, die Betrachterabhängigkeit von Reportings und so weiter zu verringern und zu sagen, wie schaffe ich es, eine Konsistenz der Qualität da eben in der Beurteilung und dann eben der richtigen Schlussfolgerung zu erreichen, indem ich einen spezialisierten Analysten habe und eben nicht jeder Marketingmensch das alleine macht. Ne? So, und ich glaube, jetzt hast du natürlich auch so dieses Thema fachspezifische KI-Beauftragte quasi oder Fachbereichs, die halt sagen, Marketing ist so, daran musst du denken, ne? Weil ich glaube, was wir mit der Zeit haben, jeder denkt sich dann da irgendwelche Sachen alleine aus und du hast dann auch einen ganzen Zoo von KI-Tools, die dann da irgendwie verwendet werden und das kann eigentlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss sagen. Das heißt, ich glaube sozusagen da im Marketing, aber auch anderen Fachbereichen spezifische Kompetenz aufzubauen, macht total Sinn.
Jetzt hatte ich vorhin gesagt, klar, im Moment die meisten Menschen suchen bei Google nach irgendwelchen Produkten. Es wird aber in Zukunft so sein, dass ich sage, wer sind denn die besten Anbieter, wer sind denn die und lasse mich beraten von meiner KI, von erstmal den Standard-LLMs. Und das heißt, die Frage stellt sich für Unternehmen und da würde mich deine Einschätzung interessieren, wie komme ich als Unternehmen nachhaltig rein in die LLMs? Was ist da dein Kenntnisstand und was glaubst du, wo es dahin geht?
Das ist ja ganz spannend, ne? Genauso wie es ja früher so die Sistrix oder den gibt's ja immer noch, ne? Die haben jetzt auch ein Modul für LLMs entwickelt und SEMrush und was es da noch so alles gibt. Und da gibt's jetzt auch schon die ersten Startups, die nur das machen, ne? Also nur LLM-Optimierung. Aber ich meine, das haben wir bei Google ja auch gesehen irgendwann, ja, so.
Am Anfang wurde geschummelt, aber wo ist die Wahrheit?
Und irgendwann werden halt alle, auch die, besser darin werden zu erkennen, was erzeugt ein gewissen Nutzen. Also letztendlich, auch bei Google, ne, klar, du musst dann schon gewisse Regeln beachten, der technischen Aufbereitung, aber letztendlich durchgesetzt oder durchsetzen, nachhaltig, tun sich ja auch dort die Angebote, die nicht nur irgendwas vorgaukeln, sondern auch in der Lage sind, dann ein gewisses Nutzerversprechen abzugeben. Und das werden die LLMs genauso. Also auch dort wird halt genau wie bei Google auch auswerte, wie viele Leute klicken irgendwo hin und kommen dann wieder zurück, um weiterzusuchen. Ne? So, und genau das Gleiche wird es ja im LLM-Bereich auch geben. Das ist ja jetzt keine besonders schwere Metrik. Ne? Hat eigentlich das, wo ich da jemanden hingeschickt habe, hat das dessen Anliegen gelöst oder nicht? So, und wie schlechter meine Quote da ist, meine relative, ne, desto weniger hoch werde ich auch nachhaltig da ranken. Ne? Das heißt also, glaube ich, letztendlich kommen wir wieder zurück. Eine produktorientierte, Nutzwertversprechen orientierte Vorgehensweise und dann vermute ich das Einhalten von so ein paar technischen Gegebenheiten, um einfach zu helfen, dass Content besonders gut erkannt werden kann, einfach gelesen werden kann und so weiter, dafür eine gewisse Offenheit haben. Das wird wahrscheinlich auch hier wieder der Weg sein, den man gehen muss. Ja.
Flo, ich glaube, wir haben alle Themen, die für Marketingmenschen interessant ist, abgehakt. Oder gibt es da irgendwas, was wir ergänzen sollten, was für Marketingmanager in Zukunft Bedeutung hat?
Es gibt natürlich immer noch viele weitere Dinge, aber ja, vielleicht nur Nachhaltigkeit, vielleicht noch ein letztes Thema. Ja, also hat einen schweren Stand gerade, ne, beim Konsumenten. Das muss man schon sagen, auch Nachhaltigkeitsbewusstsein ist letztendlich zahlungsfähigkeitssensitiv. Ne? Also wenn Menschen eher gefühlt oder real Probleme haben damit, sozusagen ihren Konsum zu finanzieren oder dann spielt das Thema, ne? Also diese Maslow's Pyramid of Needs, ne, was man sozusagen in vielen Studiengängen, egal ob Psychologie, VWL, BWL lernt. Also es gibt gewisse Grundbedürfnisse und dann, wenn ich die befriedigt habe, dann bewege ich mich in der Bedürfnishierarchie nach oben. Das gilt hier genauso und Nachhaltigkeit ist kein, ist aus Konsumentensicht ein gewisser Luxus, den ich mir leisten können muss. Das kann ich jetzt gut finden oder schlecht finden. Und das sind ja auch Menschen häufig nicht in der Lage, wenn ich jetzt sowas sage, so, oh, der eine Mann, der sagt hier, Nachhaltigkeit ist nicht wichtig. Nein, das ist nicht das, was ich sage, sondern ich glaube, man kann einfach nur Konsumentenverhalten sich anschauen und muss feststellen, dass Menschen damit umgehen wie mit einem Luxusgut. Ne? Sie leisten es sich, wenn sie es können. Aber in dem Moment, wenn sie real oder gefühlt das Gefühl haben, ich kann mir das nicht mehr leisten, dann verliert das an Bedeutung. Ne? Und es ist eben nicht so, das war es ja immer so ein bisschen die Hoffnung war, der Konsument, der will nur nachhaltig konsumieren und das mag sein, wenn er dafür nicht mehr bezahlen muss, dann ist das so, aber er ist eben nicht zahlungsbereit für Nachhaltigkeit. Ne? Und das ist eben ja ein Fakt, den man muss man glaube ich anerkennen. Ja? Also muss man sich selbst überlegen, wie man damit umgeht als Markenhersteller. Kann sagen, ich investiere da trotzdem. Oder ich lade meine Marke so auf, dass ich es halt mir mitfinanzieren kann. Und jetzt weniger über das Thema, sondern eher, indem ich halt ein Nutzwertversprechen habe. Aber ich glaube, man erzeugt darüber eben keine Zahlungsbereitschaft. Zumindest bislang nicht.
Florian Heinemann, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, Thorsten.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.